Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich begrüße dich zur neuen Folge meines Zencast. Brief an K.B. Fortsetzung. Du warst unser Lehrer, aber ich kann gar nicht sagen, was du uns gelehrt hast. Du hast keine sogenannte Lehre hinterlassen. Nichts, was man beschreiben und zwischen zwei Buchdeckeln herausbringen könnte. Deine Lehre bestand nicht aus Worten, nicht aus Konzepten und Ideen, sondern aus deinem Leben, aus deiner Haltung. Du hast nicht mal etwas Besonderes getan. Oder alles war besonders, was du getan hast. Die Weise, wie du gegangen bist, wie du im Garten gearbeitet hast, wie du meditiertest. Oder wie du uns zuweilen angeschaut hast, mit einem prüfenden und für mich unergründlichen Blick. Wenn du in einen Raum tratest, war dieser Raum schon ein anderer, ohne dass du etwas Besonderes getan oder gesagt hättest. Wir spürten einfach, wenn du anwesend warst, als würde ein warmes und klares Licht von dir ausgehen. Das ist natürlich metaphorisch gesprochen. Und ich kann schon deinen Gesichtsausdruck sehen, wenn du mich reden hören könntest. Du würdest vermutlich die Augen etwas verdrehen, den Kopf schräg legen und schütteln, schmunzeln. Und du würdest mich fragen, ob ich meine Schalen schon gespült hätte. Das alte Kongern, das hast du geliebt. Und es gibt eine Sache, die ich mich bis heute frage. Wenn wir gemeinsam in Meditation saßen, jeder mit dem Gesicht zur Wand, dann konntest du uns natürlich nicht sehen. Und wir konnten auch dich nicht sehen. Das war ja auch der Sinn der Übung. Trotzdem schienst du stets zu wissen, was unser Eins in den Stunden der Meditation so trieb. Hin und wieder hast du mich zu dir rufen lassen und wolltest mit mir über meine Übung im Sitzen sprechen. Aus deinen Andeutungen konnte ich heraushören, dass du genau wusstest, ob ich heute früh konzentriert bei der Sache war oder herumgeträumt, gedöst, fantasiert oder ähnliches hatte. Ich habe mich ertappt gefühlt und musste mich zugleich fragen, wie du das alles wissen konntest. Konntest du etwa in unsere Köpfe hineinschauen? Oder spürtest du unsere diffusen Energien im Raum? Ich habe mich jedenfalls ertappt gefühlt und wusste, dass ich unter deiner Beobachtung stand, ganz ohne technische Hilfsmittel. Das war beruhigend und beunruhigend zugleich. Wir hatten grenzenloses Vertrauen in deine Absichten und deine Fähigkeiten, von denen du kein Aufheben machtest. Und trotzdem kam ich mir so durchschaut vor, als hätte ich in deiner Nähe einfach keine Privatsphäre. Das Private gab es in deinen Augen sowieso nicht. Was sollte das sein, das Private? Die kleine persönliche Schmuddelecke, von der niemand wissen durfte? Wir hatten jeder so unsere kleinen Ecken, das wusstest du, und du hast keinen Anstoß daran genommen. Vermutlich war das ein Refugium, das wir brauchten. Es kam aber auch nicht darauf an. Wir sollten uns auf das Wesentliche besinnen. Und wir sollten jeder für sich herausfinden, was das Wesentliche war. Du machtest keine Vorgaben, sondern vertrautest darauf, dass wir in der formalen Praxis schon von selbst auf dieses Wesentliche stoßen würden. Hin und wieder hieltest du einen Vortrag über die Grundlagen unserer Praxis. Du warst ein wunderbarer Lehrer und Redner, obwohl du, wie gesagt, das Reden vor anderen Menschen nicht mochtest. Doch während du deine Ausführungen machtest, auf eine gänzlich unaufgeregte und schlichte Weise, konnten wir jeder in uns hineinhorchen und das Gesagte auf uns wirken lassen. Du sprachst über die Vergänglichkeit und darüber, dass alles geworden war und nichts aus sich selbst heraus bestand. Du sprachst über die menschlichen Leidenschaften und Schwächen und darüber, wie wir damit umgehen konnten. Und du betontest immer wieder, dass all diese Worte uns nicht weiterhelfen würden, wenn wir nicht ernsthaft praktizierten. Unter der Praxis verstandest du das tägliche Üben nicht nur mit den Formen wie aufrecht sitzen, kontrolliert atmen, Atem zählen, visualisieren und fragen, sondern mit der Praxis verband sich für dich auch die tägliche, die eigentlich unausgesetzte Bemühung, vollständig im jetzigen Augenblick zu bleiben und die innere Richtung nicht zu verlieren. Die Richtung, das war ziemlich einfach zu verstehen, die Richtung war das umfassende Mitgefühl. Wir sollten, und das war auch schon so ziemlich die einzige inhaltliche Forderung, die du an uns stelltest, wir sollten unsere Leben am Wohlergehen der anderen ausrichten, am Wohlergehen aller fühlenden Wesen, mit denen wir uns zu identifizieren hatten. Und du hobst hervor, dass dieses Identifizieren nicht von außen an uns herangetragen werden würde, sondern dass wir ohnehin schon eins mit allen anderen wären. Jeder Mensch, jeder Hund und jede Katze, jedes Insekt gehörte letztlich zu unserer großen Familie. Du betontest immer wieder, dass alles darauf ankäme, diesen einen Punkt richtig zu fassen. Wenn wir das einmal verstanden haben würden, dann würde unsere Praxis zu etwas Selbstverständlichem und Leichtem werden, so wie das Atmen. So. Und wenn du diese Ausführungen wieder gemacht hattest, blicktest du jedem von uns in die Augen und zumindest in deinen Augen leuchtete eine Freude, eine Fröhlichkeit, als würdest du dich freuen, wenn wir gleich gemeinsam in den Bach steigen und ein Bad nehmen würden, was wir denn auch gerne taten. Deine Lehre bestand vielleicht darin, dass es außer des Mitgefühls keine wirkliche Lehre gab. Deine Lehre bestand darin, dass wir uns auf diesen einen Punkt besinnen sollten. Alles andere war intellektuelles Beiwerk, das gerne und zu jeder Zeit wieder etwas anders wucherte. Alles nur Gedanken, Konzepte und Worte, alles nur Gequatsche, Süßigkeiten für den ewig hungrigen Geist. Und dann sprangen wir auf, packten unsere Sachen und liefen zum Fluss hinunter. Wir planschten und spielten wie die kleinen Kinder. Diese Szenen blieben mir unvergesslich.